Smürek arbeitet auf Radio Potsdam.
Willkommen auf Radio Potsdam bei einer Sendung, die nicht aus dem Studio kommt, sondern frisch vom Feld. Denn ich, Ihr Moderator in dieser Stunde, war in dieser Woche wieder draußen arbeiten, an der frischen Luft. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Agrarmarketingverband des Landes Brandenburg, ProAgro, habe ich ja bereits seit einiger Zeit die Möglichkeit, einige landwirtschaftliche Berufe unter die Lupe zu nehmen. Ich war bereits Fischer, Schäfer, Imker, Spargelstecher und diesmal habe ich mich um eine kleine Frucht gekümmert. Sie ist schmal eiförmig, unterschiedlich stark gekrümmt, ründlich bis undeutlich 3- bis 6-kantig. Na, wissen Sie es schon? Nein? Gut, noch ein Tipp. Die Oberfläche ist höckrig bis warzig bis glatt. Und beim Ernten ist sie grün und es gibt sie später sauer in Essig oder in Gewürzen. Ah, jetzt haben Sie es bestimmt. Genau, es geht um die Gurke. Und um die Gurke zu besuchen, bin ich mit meinem Kollegen Detlef Olle vom Agrarmarketingverband in den schönen Südosten Brandenburgs gefahren. Erst durch Ludwigsfeld auf die Autobahn Richtung Cottbus und dann irgendwann sind wir von der Autobahn runter und waren auch schon im schönen Spreewald. Felder, Wiesen, Wälder, einfach eine Augenweite nach vielen Fahrminuten sind wir dann in einen großen Landwirtschaftsbetrieb gefahren. Riesige Traktoren, LKW-Hänger, große Hallen und wurden dort mit einer schönen Tasse Kaffee vom Chef persönlich empfangen. Der Chef heißt Uwe Schiebahn und erklärt uns erstmal, wo wir sind.
Also wir sind hier in Dürrenhofe im Spreewald in einem Landwirtschaftsbetrieb, der ziemlich breit ist, also breit aufgestellt ist, der sich mit ganz vielen Produkten beschäftigt und heute geht es um Gurken und um Dill.
Wir sind ja in der Agrargenossenschaft Unterspreewald. Als ich die Reise geplant habe, habe ich gedacht, wo ist eigentlich der Unterspreewald? Wo ist der Oberspreewald? Es gibt ja auch noch Niederlausitz, Oberlausitz. Wie kann man das erklären oder sich vor allen Dingen merken? Wie kommt man da zurecht?
Ja gut, oben und unten ist ja relativ. Und
stimmt.
Was für den einen oben ist, ist für den anderen unten und was für den einen vorne ist, für den anderen hinten.
Jetzt haben wir, glaube ich, Licht ins Dunkel gebracht.
Ja, das ist so festgelegt. Ober-Unterspreewald, wir sind im Unterspreewald. Wir liegen, wenn man jetzt von Berlin ausgeht, südlicher Unterspreewald.
Ist der schöner anders als der Oberspreewald? Oder?
Ja, da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Ich stamme aus dem Oberspreewald.
War ich genau den richtigen.
Bin dann umgezogen und arbeite im Unterspreewald. Was soll ich jetzt sagen?
Ja, es ist alles gut, ja. In Ihrer Agrargenossenschaft, das kann man hier im Hofladen, da stehen wir nämlich gerade auch gut sehen, wird ja viel angebaut. Ist auch alles sehr gesund, das kann ich schon mal sagen. Aber was alles angebaut wird, können Sie vielleicht nochmal selber sagen.
Das ist ziemlich schwierig, das ist also schwer zu merken. Wir haben jetzt gerade die Spargelsaison hinter uns. Wir haben den Dürrenhofer Spargel, das ist ein Hauptprodukt von uns für den Hofladen. Dicht gefolgt von der Kartoffel. Also wir vermarkten hier 500 Tonnen gesackt von der einzelnen Kartoffel über das Kilo, über 25 Kilo Abpackung an den Endverbraucher. Wir verkaufen jetzt unsere Spreewaldgurken, klar, die Leute gerne auch selber einlegen. Mit unserem oder im eigenen Rezept den Dill dazu. Wir haben Erdbeeren, wir haben rote Beete, wir haben Möhren. Wir verkaufen hier jetzt auch unser Rindfleisch. Wir haben auch 1000 Mastbullen und schlachten einen Teil davon und vermarkten eine super Fleischqualität hier über unseren Hofladen an den Endverbraucher. Wir haben eingelegte Gurken, wir haben eine Floristikabteilung hier, also wir haben hier Land- und Gartentechnik im Markt, also das ist wirklich eine Vielfalt und es gibt hier auch was zu sehen. Wir setzen das auch optisch schön ins Licht, gestalten auch unsere landwirtschaftlichen Sachen manchmal einfach floristisch, machen dann super, früher hat man gesagt Präsentkorb, aber das ist wirklich anspruchsvoll floristisch gestaltet. Man kann es weiter verschenken und dann auch essen. Also wir machen wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen hier. Erdbeerlikör, also ja, es ist irre, ja.
Also wenn ich direkt mein Haus hier daneben hätte, hätte ich den besten Versorger nebenan. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr groß woanders hin. Alles da.
Ja, viele sehen das so. Also wir sind ja hier in so einem kleinen Ort. Dürrenhofe kennt ja eigentlich keiner. Und es gibt ja auch keine Einkaufsmöglichkeit. Aber wir sind nicht nur eben Einkaufsmöglichkeit, wir sind auch Kommunikationszentrum. Viele kommen her, um mal ein bisschen zu quatschen, treffen mal Leute aus ihrer Generation, jünger oder älter. Wir hatten auch mal gedacht, gut, unser Fokus sind die Älteren. Aber es gibt ganz viele jetzt, die auch unser Kunde sind, die unseren Spargel kaufen, aber die auch jetzt wieder Kleintiere halten. Also wir verkaufen auch viel Getreide und Futtermittel für Kleintiere, für Hühner, Enten, Gänse, Kaninchen. Und ganz viele steigen auch da wieder ein. Das ist ein neuer Trend. Und so ein Haustier, das motiviert auch, das macht Spaß. Und am Ende des Jahres hat man vielleicht auch was in der Pfanne.
Stimmt, so kann man sagen. Wir gehen mal zur Gurke, oder wir stehen ja eigentlich an den Gurken, hier zumindest an den geernteten. Die gute Gurke verbindet man irgendwie mit dem Spreewald. Warum fühlt die Gurke sich hier so wohl?
Na, die Gurke fühlt sich ja wohl, das ist eine ganz lange Tradition, wie Leinanbau zum Beispiel, gehört auch der Gurkenanbau, gehörte immer zum Spreewald. Früher waren es viele Kleinerzeuger, die dann ihre Kleinstmengen, meine Schwiegereltern haben auch Gurken angebaut, zur Aufkaufsstelle gebracht haben. Und die Gurkeneinlegerei war immer das Markenzeichen des Spreewaldes. Und sicher passt auch das Klima wunderbar zum Spreewald. Und sicher haben wir hier auch gute Rezepte und eine Tradition. Und sicher ist die Spreewaldgurke auch sehr bekannt. Also im ganzen Land und auch in Europa. Wenn ich nach Italien fahre, auch da habe ich schon konservierte Gurken aus dem Spreewald gesehen. Also die Spreewaldgurke ist wirklich ein Renner vom Geschmack her. Und wie gesagt, das Klima passt ausgezeichnet zur Spreewaldgurke.
Und Sie haben es ja schon angedeutet, der Wirtschaftsraum Spreewald hat ja dann auch eine immense Geschichte. Am Anfang waren das ja alles mal Sümpfe, ne, habe ich gelesen, bevor das dann alles erschlossen wurde.
Naja, wir haben verschiedene Böden hier. Also wir haben anmoorige Böden, das stimmt, aber wir haben auch Sandböden hier. Also es ist ganz unterschiedlich durch die Eiszeit geprägt. Im Durchschnitt haben wir nur 24 Bodenpunkte, aber es gibt eben auch diese anmoorigen Böden, wo man dann so um die 35, 40 Bodenpunkte hat, aber da hört es dann eben auch auf.
Was braucht die Gurke sonst so zum Wachsen?
Die Gurke braucht Wärme. Das hat sie in diesem Jahr, also im April und Mai, nicht so vorgefunden. Also trotz Klimaerwärmung war es ja Erbärmlichkeit in diesen Monaten. Und wir hatten Spätfröste, was ihr gar nicht gefallen hat. Dann haben wir eben nachgepflanzt. Und da gab es eine zögerliche Entwicklung. Also Wärme ist ganz wichtig. Einen gut durchlüfteten Boden und ausreichend Nährstoffe, was man eben durch organische Düngung zum Beispiel gewährleisten kann, durch mineralische Düngung. Und eben Pflege, man muss die Gurke unkrautfrei halten. Aber wichtig ist eben, wie gesagt, Wärme. Und das Wasser wird in diesem Jahr durch Niederschläge ausreichend zur Verfügung gestellt. Ansonsten hat man bei den Gurken die Tröpfchenbewässerung, dass ein Tropfschlauch verlegt wird. Und an jede Pflanze tropft das Wasser bedarfsgerecht ran. Man spart dadurch Wasser. Und das ist auch so eine Geschichte, vielleicht eher aus den südlichen Ländern, zu uns gewandert. Es gab es früher nicht, die Tröpfchenbewässerung, aber es ist die effizienteste Art, Gurken oder Pflanzen zu bewässern. Es verdunstet nicht so viel Wasser und es kommt genau da an, wo es ankommen soll. Und man kann auch einen Dünger eindosieren in das Wasser, wenn es notwendig ist.
Die Ernte ist von Juni bis September. Können Sie in zwei, drei Sätzen mal kurz erklären, wie das mit der Gurke so losgeht? Also ich glaube, wir starten als Winzlinge, kann das sein?
Nein, es gibt eben mehrere Möglichkeiten, wie im richtigen Leben. Also man kann die Gurke stecken, also man steckt dann direkt den Samen in die Erde. Das hat den Vorteil, die Gurke ist dann gleich vor Ort.
Macht man wann?
Das ist auch eine gute Frage. Früher, also ich bin 53 Jahre alt und wenn ich jetzt sage früher, ja, wie soll ich es definieren, vielleicht vor 30 oder 40 Jahren, hat die Frage war?
Wenn er schon unterbricht, nochmal einen Meter nach vorne hier.
Soll ich nochmal von vorne anfangen? Wir schneiden das. Gut, also man hat die Gurke früher nach den Eisheiligen gepflanzt oder gesteckt, weil wir haben es hier traditionell mit Spätfrösten zu tun. Das war in den letzten Jahren nicht so der Fall. Extreme Hitze, man konnte schon im April baden gehen, also wir hatten im April schon teilweise Temperaturen um 30 Grad. Und deswegen war man jetzt auch in der Lage, schon Anfang April Gurken zu sehen oder zu pflanzen. Aber früher war es eben nach den Eisheiligen. Hätte in diesem und im letzten Jahr auch Sinn gemacht, weil wir hatten Spätfröste und das verträgt die Gurke gar nicht. Man deckt sie zwar mit so einem Vlies zu, was eben die Wärme hält, was luftdurchlässig ist. Aber zum Beispiel, ich glaube im letzten Jahr war es so, es hatte geregnet. Das Vlies lag durch dieses Regenwasser auf den Gurken auf den Blättern. Und dann kam was eigentlich nicht passiert. Die Regenwolken haben sich verzogen abends, es ist aufgeklärt, es gab Frost. Und da gab es erhebliche Frostschäden bei den Gurken. In diesem Jahr war es eben auch so. Und es wäre eben zu überlegen, wieder zu einer späteren Saat oder Pflanzung überzugehen. Aber es ist in der Landwirtschaft immer so, man lebt mit dem Wetter, mit dem Wetterrisiko. Und man muss immer gucken, wie mache ich das. Und bei manchen Kulturen geht es eben komplett schief. Aber deshalb baut man eben viele Kulturen an und manche Kulturen können mit dem Wetter mehr anfangen. Zum Beispiel in diesem Jahr, der April war kalt. Der Spargel ist nicht doll gewachsen, der braucht eben auch Wärme. Aber das Getreide hat sich prächtig entwickelt im April. Und so gibt es immer eine Pflanze, die kann damit umgehen. Jetzt haben wir Juli. Wir würden gerne mit dem Mähdrescher fahren, weil da haben wir eine Klimaanlage drin und das Ernten macht uns Spaß und wir können auch was verkaufen, aber leider regnet es heute. Das Getreide können wir nicht ernten. Vielleicht leidet auch die Qualität schon so ein bisschen, weil wenn das Korn zu viel Feuchtigkeit kriegt in der Ähre, im Extremfall keimt es aus, wird nur Futtergetreide. Aber wenn ich jetzt unsere Maisbestände angucke, dann lacht das Herz. Also der Mais jetzt bei dieser Witterung mit alle 3-4 Tage so 5 mm Regen, auch mal 10 und dann ein bisschen Wärme dazu, der wird prächtig und wir werden eine super Maisernte haben. Und so hat jede Pflanze eben, kann mit dem Wetter was anfangen und deswegen bauen wir verschiedene Kulturen an. Kartoffeln und irgendwas kann mit dem Wetter immer und auch die Preise passen für irgendwas.
Nochmal zurück zur Gurke. Stecken war die eine Möglichkeit. Wie kann man noch?
Ja, man kann auch pflanzen. Also man steckt praktisch die Kerne in so ein Erdpresstöpfchen und dann werden die im Folientunnel, im Gewächshaus, werden die vorgezogen, bis sie 2 Keimblätter hat. Und wenn, das hat eben den Vorteil, die geht 100%ig auf. Die hat definierte Bedingungen. Das Erdpresstöpfchen wird immer feucht gehalten. Man hat eine definierte Temperatur im Gewächshaus, optimale Bedingungen zum Keimen. Dann werden diese mit einer Pflanzmaschine draußen auf dem Freiland gepflanzt. Man hat einen gleichmäßigen Bestand, man hat auch einen gewissen Vorsprung als bei der anderen Methode mit dem Säen. Ja, und dann wird eben praktisch diese Pflanzen werden mit Vlies abgedeckt, um sie vor Frost zu schützen und um jetzt, sag ich mal, Ende April oder im Mai eine höhere Temperatur unter dem Vlies zu garantieren. Weil im Mai hat man ja oftmals noch nicht so gute Bedingungen für die Gurke. Man hat Nachttemperaturen manchmal noch so um 3 bis 5 Grad und die Gurke findet doch, sag ich mal, 12 Grad als Nachttemperatur schöner und am Tag so gern auch 25 und 30 Grad und unter dem Vlies entwickelt sich so ein Mikroklima und das sind dann optimale Bedingungen. Und wenn die Pflanzen dann größer sind, dann ist auch die Vegetationszeit fortgeschritten, dann befindet man sich schon Ende Mai, Ende Mai eigentlich. Und dann wird das Vlies entfernt und dann sind die Temperaturen im Juni auch optimal. Die Pflanzen sind dann im Freiland, es ist ausreichend Wärme in der Regel vorhanden und dann beginnt auch die Ernte. Wenn man jetzt im April, sag ich mal um 10., 15. April bereits pflanzt, dann kann die Ernte unter Umständen wirklich schon so um den 6. bis 12. Juni beginnen. Wir haben so immer um den 12. Juni unser Hoffest. Da sind so 3.000-4.000 Leute auf dem Hof mit Musik und Tanz und Essen und Trinken und ein bisschen gesellig sein. Und da waren wir oftmals schon in der Gurkenernte. Und da fing die an und dann wüsste man gar nicht, na Mensch, was machen wir jetzt? Wir müssen ja den Spargel noch ernten und die Gurken. Und das war uns manchmal auch gar nicht so recht. Und da kommt man dann so ein bisschen ins Schleudern, legt man den Schleudergang ein, weil man gar nicht so viele Arbeitskräfte hat. Und ja, muss man dann so durch. In diesem Jahr, aufgrund der Temperaturen, ich hatte schon so ein bisschen beschrieben, ging die ganze Geschichte später los mit der Ernte und auch ein sehr ungleichmäßiger Bestand. Die Ernte startete nach dem Johannistag bei uns, die Gurkenernte. Und wir sind jetzt eigentlich erst seit 2-3 Tagen sind wir in der Vollernte, sagen wir. Haben wir so unsere Erntemenge erreicht. Das sind bei unseren bescheidenen Betriebsgrößen so um 15 Tonnen pro Tag in einer guten Sortierung.
Und während ich so mit Herrn Schiebern sprach, wuchs in mir irgendwie die Lust aufs Ernten, aufs selber mit anpacken. Und deshalb sind wir auch gleich ins Auto gestiegen. Sie kriegen jetzt ein wenig Musik und wir hören uns dann gleich wieder vom Feld.
Smürek arbeitet auf Radio Potsdam.
Zurück bei Smürek arbeitet, dem Format, bei dem ich draußen unterwegs bin, um mal in andere Jobs zu schlüpfen. Diesmal war ich Gurken-Erntehelfer. Nachdem ich den Chef getroffen habe, ging es los mit einem kleinen Transporter runter vom Hof über eine kleine Straße, vorbei an friedlich grasenden Kühen, auf einen Feldweg, vorbei an einem gelb blühenden Dillfeld zu meinem Einsatzort. Und ganz hinten am Horizont, da habe ich sie auch schon gesehen, die Erntemannschaft. Mit mir rausgekommen ist Jens Schniese, Leiter Gemüseanbau, der mich dann auch mal eingewiesen hat. Jetzt sind wir in der Ernte. Sie haben von Juni bis September Zeit. Wie viele Hände brauchen Sie, um zu ernten? So, wie viel braucht man da?
Also wir haben auf unserem Flieger 20 Leute, die pflücken. Und einer ist der Fahrer. Also es sind immer 21 Personen, die vor Ort sind, hier auf dem Feld. Dann noch einen, der die Gurken dann reinholt. Und da wir in Schichten arbeiten, haben wir dann noch einen Teil der Mitarbeiter, die jetzt fliegen, sortieren dann am Nachmittag die Gurken.
Wann wird geerntet? Also wann klingelt bei den Erntehelfern der Wecker? Wann geht das los?
Um 5 geht es hier los, weil wir arbeiten in Schicht, weil wir nur einen Flieger haben. Müssen wir das versetzt machen, also 5 Uhr bis kurz nach 12. Und dann kommt die zweite Schicht, die dann bis Abend arbeitet.
Was braucht man so als guter Erntehelfer? Welche Fähigkeiten?
Ausdauer eigentlich. Eigentlich ist es sehr wichtig, lange auf dem Bauch liegen zu können. Denn das ist das Schwierigste. Die Leute liegen auf dem Bauch den ganzen Tag und fahren rückwärts und müssen dann die Gurke über den Kopf heben, auf das Band. Ja, und dann ein gutes Auge natürlich, um die grüne Gurke in dem grünen Blattwerk zu finden, muss man das natürlich auch unterscheiden können. Ein bisschen Gefühl, weil die Pflanze, ja, es ist eine Pflanze, da bricht man schnell in den Trieb ab. Das sollte auch nicht sein, weil das ja dann wieder Ertragseinbußen bringt. Also solche Sachen.
Ja, verstehe. Braucht man eine Ausbildung dafür?
Was heißt Ausbildung? Das ist sehr viel Übung. Die meisten Leute, die bei uns hier auf dem Flieger liegen, die kommen jedes Jahr. Die kennen das schon.
Wie kleidet man sich?
Ja, die Witterungsbedingungen entsprechend. Heute ist es etwas kühler, ist nicht ganz so warm. Da reicht normale Kleidung. Wenn es richtig drückend ist, dann, ja, dann ist alles offen. Dann kommen die ganzen Folienplatten hoch, damit ein bisschen Luft durchzieht. Dann ist es schwülende, drückende Hitze. Kann aber auch sehr kalt werden, nicht? Wenn es regnet oder so um die 14, 15 Grad ein leichter Wind geht wie jetzt, kann es auch kalt werden.
Und wie ist es mit Schutz? Braucht man einen Gurkenschutzhelm oder irgendwas?
Einen Helm nicht, aber die Leute werden geschützt mit Handschuhen. Und dann gibt es noch, um die Arme zu schützen, so eine Überzieher, weil die Gurke ja doch die Blätter sehr kratzig sind.
Okay, also schützt man sich vor den Kratzern. Sie merken, ich frage mich immer mehr ran, weil die Frage ist, kann ich heute mithelfen?
Sie dürfen sich gerne mal auf den Flieger legen, kein Problem. Damit Sie mal sehen, welche Leistung die Leute eigentlich verbringen. Ne? Das ist sehr unterschätzt.
Gucke ich mir gern an. Und wir reden ja die ganze Zeit vom Flieger, vom Gurkenflieger. Welches Gate ist Boarding?
Ja, Flieger, das kommt daher, dass die Leute ja, die gehen ja nicht mehr zu Fuß durch die Reihen, sondern sie werden mit einem Flügel schweben über die Gurken und ernten sie. Dann daher kommt der Begriff Flieger eigentlich, weil es zwei Auslieger sind wie beim Flugzeug. Und daher dieses geflügelte Wort, wenn man ein Wortspiel weitertreiben will.
Genau, also so 20 Leute, 20 plus.
10 links, 10 rechts. Ja, okay. Es sind immer zwei Personen für eine Reihe.
Und wird gezogen von einem Traktor?
Ja. Wir haben jetzt, es gibt unterschiedliche Varianten, wir haben die kleineren Flieger, also mit 20 Personen, das ist angebaut an dem Fahrzeug und dann gibt es noch größere mit 40 Leuten, also 20-20 und das ist dann gezogen, das ist sehr unterschiedlich.
Wie ist es, wenn man beim Fliegen auf Toilette muss, also im Airbus, dann weiß ich, da sind vorne Toiletten, wie macht man es hier, springt man einfach ab? Oder?
Ja, also hier wird abgesprungen, versucht erst der Nebenmann, versucht die Reihe mit zu übernehmen und dann sind Dixie-Klos an den Seiten, wo man dann auf Toilette gehen kann.
Sollte man nicht so viel trinken vorher vielleicht und vielleicht auch nicht so viel essen, weil wenn man die ganze Zeit auf dem Bauch liegt?
Nee, das, wenn ich jetzt jemandem empfehle, wenig zu trinken, das ist nicht gut. Ja, also trinken und essen ganz normal. Also das ist nicht zu verhindern, dass es eben dann mal auf Toilette geht. Aber wenn ich jetzt sage, bei 40 Grad, die sollen nicht viel trinken, damit sie nicht auf Toilette gehen müssen, das wäre eine Katastrophe. Nein, ja, ganz normal. Also es muss schon, wir versorgen unsere Leute auch mit frischem Wasser, mit kühlem und kaltem Wasser. Das ist schon alles, also normal.
Dieser Gurkenflieger ist ja ein besonders gefährdet. Warum nimmt man den nicht eigentlich auch bei Erdbeer oder Spargelernte? Das ist ja auch alles am Boden. Könnte man ja auch machen, oder? Passt nicht so richtig, ne? Passt eher zur Gurke.
Das passt nicht. Da bei der Erdbeere und auch beim Spargel. Also bei der Erdbeere ist recht. Ist eine sehr druckempfindliche Frucht. Ja, wenn ich jetzt, hier ist es ja so, dass die Gurke auf ein Förderband kommt, dann auf einen Elevator nach oben fährt, über ein weiteres Förderband, dann auf den Hänger fällt. Ja. Und dann wird sie nochmal sortiert, da fällt nochmal ein paar Stufen.
Die muss was aushalten, die Gurke.
Die Gurke, die muss ein bisschen was aushalten. Mit der Erdbeere würde sowas nie gehen. Ja, ja. Spargel genauso. Ja, der würde zerbrechen.
Gucke ich mir jetzt einfach mal selber an.
Mach mal.
Und dann war der große Moment gekommen. Ich bin auf den Gurkenflieger geklettert. So, jetzt liege ich drauf, auf dem Bauch, auf dem Gurkenflieger. Vor mir ist so ein Fließband. Da kommen die Gurken an mir vorbei und diese Gurken werden hier sozusagen live unter mir geerntet. Hier liegen noch weitere 10 nette Gurkenhelferinnen und Gurkenhelfer oder Erntehelfer. Was ist jetzt das Wichtigste hier beim Ernten?
Also wir haben ja eine bestimmte Sortierung, die geerntet werden muss. Das hatten wir schon mal besprochen, was gemacht werden muss. Dann ist die Gurke sehr empfindlich. Die darf nicht gewendet und gedreht werden, weil sie dann wieder Kraft braucht, um wieder in die Originalposition zu kommen. Muss
ich mit Sie ansprechen, die Gurke?
Ja, sollte man, weil sie auch sehr leicht bricht. Und jedes verlorene Blatt ist verlorene Assimilationsfläche, ne? Oder Photosynthesefläche.
So, und lasse ich die Kleinen dran oder nehme ich sie mit? Welche, oder soll ich irgendwen zurücklassen?
Die ganz Kleinen sollten schon dran bleiben, weil die ja dann die Großen bilden. Im Grunde soll es eine gesunde Mischung sein. Ja. Also die ganz Großen müssen alle ab, weil die das Ergebnis am Ende ganz versauen.
Okay. Also jetzt sitze ich und warte, bis die nächste Pflanze unter mir erscheint. Der Wagen, wie schnell fährt der Gurkenflieger eigentlich?
Wir fahren hier mit 120 Metern pro Stunde. Ja, weil das muss, ist dann auch wieder eine Mischung aus Tempo-Leistung zu bringen und das, was geschafft werden muss. Es darf nicht zu schnell sein, denn wenn die Gurken vergessen werden, in 2 Tagen ist auch hier eine Gurke aus dem Gewinn heraus. Dann ist es nur noch Schnitzelgurke und bringt kein Geld.
Ah ja, okay, also müssen wir da aufpassen. Okay, jetzt kommen hier also unter mir die Pflanzen. Vielen Dank. Und ich muss gucken, dass ich hier die Gurken ziehe. Und neben mir ist hier der Hartmut, richtig?
Ja.
Wie lange machst du das schon?
Ich mache schon 15 Jahre.
15 Jahre. Und heute früh hast du wann angefangen?
Ja, heute früh haben wir um 5 angefangen.
Das heißt, du liegst jetzt schon ein paar Stunden auf dem Bauch. Wird man dann müde oder wie geht das so?
Ist allerdings alles Gewohnheitssache.
Ja, jetzt hast du dich schon dran gewöhnt.
Jetzt habe ich schon dran gewöhnt.
Und was tut als erstes weh? Der Rücken oder die Hände oder was tut am Abend überhaupt weh oder tut gar nichts mehr weh?
Eigentlich tut, die Oberärme.
Die Oberärme?
Die tun ein bisschen weh.
Aber
ansonsten geht's.
Aber so die ganze Zeit auf dem Bauch liegen, hat man da nicht mal Lust zu sagen, jetzt lege ich mich mal auf den Rücken lieber?
Nee, geht. Das geht leider nicht.
Ja, stimmt, macht ja keinen Sinn, ne? So, jetzt nehme ich also hier nochmal die Gurken und guck mal, dass ich hier ein bisschen ernte.
So habe ich dann eine Weile geerntet, eine schöne, fast schon meditative Erfahrung. Schön. Und als ich dann wieder runter war vom Flieger, wollte ich auch nochmal vom Leiter selbst wissen, wie seine Erfahrungen waren, als er selber auf dem Gurkenflieger war.
Sie haben es ja auch schon gemacht auf dem Gurkenflieger. Wie ist das mit der Muskulatur und was tut weh und wie geht das so die ersten Male?
Naja, man legt sie drauf und denkt, oh, so schlimm ist es ja gar nicht die erste Stunde.
Fand ich auch, also es war super, ja.
Aber wenn man dann in die zweite Stunde kommt, dann fangen noch langsam an, die Brust weh zu tun, weil man drauf liegt die ganze Zeit, die Schultern, weil man die Arme heben muss. Abend ist man dann erstmal K.O. Nach dem zweiten Tag, dann lässt das nach, die Schmerzen, als der Körper sich an diese Lage und an die Tätigkeit gewöhnt, dann geht das. Ja, aber zum Anfang ist es ein ganz schöner Knochenjob.
Okay, dann sollte man nicht mehr abends sich viel vornehmen, sondern vielleicht ein bisschen ausruhen. Und dann nach 2, 3 Tagen oder nach einer Woche.
Das, ist okay. Dann ist das wieder. Da hat sich, wie gesagt, der Körper an diese Lage gewöhnt.
Ganz vorne im Gurkenflieger ist der Traktor, der gemächlich seine Räder dreht und die ganze Ernteanlage hinter sich herzieht. Manchmal fährt er sogar ganz alleine. Und da wollte ich auch mal drauf.
So, wir sind jetzt oben auf dem Traktor, der den Gurkenflieger zieht. Welche Aufgabe hat man denn hier oben?
Ja, die Aufgabe vom Traktorfahrer ist, die Maschine wirklich gerade zu führen, dass wir hier immer auf dem Weg bleiben, zu gucken.
Gibt es da so eine Art Kimme oder Korn oder wo man sich
da orientiert? Hier auf der Motorhaube habe ich ja vorne das Emblem vom Hersteller. Ja. Und das kann man so als Richtwert nehmen. Wobei der Traktor jetzt, wenn man jetzt gerade lenkt, kann man auch mal aussteigen und der Traktor fährt alleine geradeaus weiter. Und dann kontrolliert auch der Traktorfahrer mal hinten, ob die Leute sauber geflickt haben. Geht immer um die Maschine rum, muss aber halt auch alles, ganze Mechanik hier immer so im Auge behalten.
km/h kann ich hier sehen, am Tacho 1 km/h oder was zeigt er an?
Wir fahren ungefähr 120 Meter die Stunde. Ja, schneller geht nicht.
So, jetzt sind die Gurken geerntet und auf dem Hänger. Und dieser Hänger mit den vielen Früchten wird dann auf den Hof gezogen und dort wird dann als erstes sortiert. Sie hören ein wenig Musik und dann erklären wir, wie das geht.
Smürek arbeitet auf Radio Potsdam.
Zurück bei Smürek arbeitet auf Radio Potsdam live von der Gurkenernte in Dürrehofe im Unterspreewald. Die Gurken sind jetzt vom Feld auf den Hof gekommen und werden hier als erstes sortiert. Herr Schniese sagt uns, was passiert, nachdem der Hänger vom Feld hier gelandet ist. Was passiert genau?
Dann wird sortiert. Das heißt, die fahren auf die Rampe, die Gurken werden abgekippt in diese Wanne.
Das ist eine Wanne und wir stehen unter so einem großen Holzdach. Das ist jetzt die Sortieranlage, ne?
Ja, das ist
die
Sortieranlage. Das ist jetzt nicht eingehaust, bloß überdacht, damit es nicht regnet. Weil das ist ja eine Saisonarbeit, wo es warm ist. Da muss ja nicht eingehaust sein. Ja. Gut, jedenfalls Gurken in die Wanne. Dann läuft die ganze langsam vorwärts. Wir haben eine grobe Grobsortierung, wo ein Dreck rausfällt und ein Gebläse davor. Und die Blätter, die auch mitgepflückt werden, werden weggeblasen. Dann kommt es auf die eigentliche Sortierung. Die Sortieranlage ist eigentlich das Gerät dort hinten. Das ist ein Kettensortierer. Da sind die Ketten vorne eng und die gehen nach hinten weiter auseinander. So wird dann eben sortiert. Ja. Gut, dann fallen sie auf die unterschiedlichen Bänder.
Wie viele verschiedene?
Wir haben jetzt 5 verschiedene Sorten, die unsere Kunden nehmen.
Alles größenabhängig?
Größenabhängig, ja.
Haben die einen Namen? Die kleinen sind die mit C.
Das sind die Cornichons, das sind die 3-6er.
Ja. 3-6er natürlich.
Ja, 3-6er. Ja, das ist der Durchmesser. Ja, dann haben wir die 6-9er, 12-15er, 8-11er und 12, 15 und aufwärts größer.
Die 8-11er nimmt man zum Beispiel für
Gewürzgurken. Gewürzgurken, das, was ich jetzt so ganz normalen Gewürzgurken kriege.
Also nehme ich das nächste Mal, wenn ich zu meiner Frau in die Küche gehe, sage ich, will meine 8-11er.
Gewürzgurken haben, ja. Ja, die etwas größeren, was dann über 12 cm ist, das haben wir dann, ist meistens Senfgurken oder sowas.
Ah, ja. Ja.
Oder Salzgurken, Salzdillgurken sind dann die etwas größeren.
Okay. Ne?
Die Gewürzgurken sind ja immer die kleineren. Ja, und die Cornichons, die ganz kleinen sind.
Und dann fallen die alle automatisch in die Kisten und die Kisten werden dann abtransportiert.
Werden verwogen und abtransportiert. Werden dann sortiert. Die Kollegen stehen dann hier oben, sammeln noch Krumme raus oder welche, die schlecht sind oder zerbrochen sind. Bruch kommt auch raus, wird aussortiert. Deswegen machen die das immer nachher Schicht. Deswegen ist es abends auch spät. Und nächsten Früh komme ich dann her, gucke mir die Ware an und sage dann, die Ware geht zu dem Kunden, die Ware geht zu dem Kunden. Und dann sind wir vorbeigefahren an dem Traktor mit der Plane, mit dem Planhänger. Der fährt es dann zu den Kunden.
Aber wie es genau nach der Sortieranlage weitergeht, bevor das Ganze beim Kunden landet, hat mir nochmal genauer Marco Kabitschke erzählt. Er ist stellvertretender Leiter Gemüseanbau. Was passiert dann als erstes im Konservenbetrieb bzw. in der Einlegerei?
Na, als nächstes, wenn wir sie angeliefert haben in den Konserven, kommen sie vielleicht nochmal ins Kühlhaus, wenn sie nicht gleich verarbeitet werden, aber dann werden sie halt auch gewaschen, nachsortiert. Nochmal per Hand, dass wirklich kaputte oder Gurken, die jetzt bei uns durchgegangen sind, als werden nochmal aussortiert und dann werden sie, wie gesagt, gewaschen und dann vorbereitet, dass sie in die Gläsern oder auch halt in den Büchsen reinkommen.
Und gewaschen, ist das eine so große Waschanlage oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das kann man sich vorstellen wie eine große Waschmaschine, also Waschanlage. Vorne rein, hinten kommt es raus und dann hast du halt so einen Balken drin, so einen Arm, der immer die Gurken durchbewegt durch das klare Wasser. Ist ja klares, sauberes Wasser. Und dann kommen die hinten langsam wieder raus und sind dann schön frisch. Wobei die jetzt ja nicht so dreckig sind, die Gurken. Die sind ja hier auch vom Feld, werden ja überall sauber gepflückt. Sand ist ja kaum dran, aber trotzdem werden sie einmal gewaschen.
Und sortieren da, was sortiert man raus? Die buckligen?
Ja, buckligen Gurken halt, die jetzt bei uns hier durchgegangen sind, die krummen, die nicht so schön aussehen. Und dann wird auch noch nachgearbeitet, wenn noch ein paar Stiele dran sind an den Gurken, was manchmal auch vorkommen kann. Aber der Verbraucher möchte halt eine optisch schöne Gurke auch im Glas haben.
Richtig. Dann sind die sortiert, gewaschen und dann stopft man die ins Glas irgendwie rein, ne?
Ja, sozusagen.
Man stopft auch nochmal nach, habe ich gesehen bei Ihnen auf der Internetseite.
Ne? Ja, genau. Die Maschine macht das vorwiegend. Und dann gehen die nochmal durch an händisches Personal vorbei. Und da steht nochmal jemand und stopft nochmal ein oder zwei Gurken nach. Dass wirklich maximal im Glas drin ist, dass es sich auch lohnt. Ne?
Beim Busfahren ruft der Busfahrer dann immer bitte mal durchtreten. Das geht bei den Gurken nicht, da stopft man mit der Hand dann einfach nochmal. Dann sind die Gläser zu, dann werden die wahrscheinlich irgendwie haltbar gemacht.
Ne? Ja, die kommen dann durch so eine große Kochmaschine durch sozusagen, durch so eine Dampfmaschine sozusagen, fahren die langsam durch. Ein definierter Zeitraum sozusagen, wo sie eingeweckt werden.
Wie früher beim Einkochen im Keller.
Genau dasselbe Prinzip. Dort ist es halt bloß wie so ein langsames Förderband, vorne rein, hinten raus. Und dann geht das kontinuierlich die ganze Gurkenzeit so durch. Und dann werden sie halt konserviert mit dem Rezept halt, wie sie halt gerade produziert werden. Gibt ja, die Konserven haben ja alle ihr eigenes Rezept, was auch nicht verraten wird, verständlicherweise.
Okay, und dann irgendwann auf den LKW und dann werden die verteilt in die Supermärkte der Region?
Ja, ne, deklariert noch von den Herstellern halt und dann gehen die halt, gehen überall hin, auch teilweise ins Ausland hier, unsere kleinen Konserven hier in Lübbenau, die haben schon, also die haben wirklich nach Dubai schon verschickt Gurken, also haben, es ist nicht nur hier der regionale Markt, sondern auch bis ins Ausland.
Wenn die Potsdamerin oder der Potsdamer eine Gurke kaufen will, muss aber nicht nach Dubai, geht auch in Potsdam,
ja.
Wahrscheinlich in Supermärkten.
Ja, in den Supermärkten oder halt auch mal gucken zwischen den Regalen, zwischen den großen Anbietern. Das ist dann auch mal so ein kleiner regionaler Anbieter dabei. Weil die meisten kommen ja halt doch von den großen Konserven. Aber wie gesagt, so eine kleinen Konserven hier wie Lübbenau, das sind halt so eine Nischen mehr oder weniger. Die haben nicht so die große Bandbreite abdecken.
So, und da ich bis jetzt keine Gewürzgurke oder Senfgurke oder Essiggurke gesehen habe, will ich nochmal intensiver zu den Arten sprechen. Wie passiert das mit dem Würzen? Und das erklärt mir einer, der es wissen muss, der Chefkoch des Hofes, bei dem man täglich übrigens auch wunderbar essen kann. Denn hier gibt es sowas wie eine kleine, ja man könnte sagen Sternekantine. Der Koch heißt Thorsten Walter. Welche Gurkenarten haben wir?
Die Gewürzgurke, die Senfgurke, die Essiggurke, Knoblauchgurken, alles.
So. Das wird alles durchs Würzen sozusagen?
Das wird durch die Gewürze bestimmt, ja.
Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, das Würzen? Die Gurken sind jetzt irgendwie sauber, sortiert, jetzt sind sie da und dann, wie kommt dann die Würze da rein?
Dann werden sie schichtweise in die Fässer eingelagert und mit dem Aufguss übergossen.
Wie in der Sauna, Aufguss. Und wer, was ist da drin in dem Aufguss?
Salz, Wasser, Zucker und die Gewürze dazu.
Da gibt es wahrscheinlich so eine Art Gewürzgeheimnis, ne? Das wird wahrscheinlich auch nicht verraten, was da genau drin ist.
Rezepte werden nicht verraten, natürlich nicht.
Okay, also im Fass, dann kommt der Sud dazu und dann wie lange liegen die dann?
Die Salzgurken müssen ungefähr eine Woche draußen stehen bleiben, dass sie gären und dann kommen sie erst in die Kühlung und die Gewürzgurken werden heiß übergossen.
Heiß übergossen und dann sind sie schon fertig.
Und dann müssen sie auch noch ein, zwei Wochen
ruhen. Und dann schmecken sie so, wie sie heute schmecken.
Genau,
so
soll
es sein. So, jetzt haben wir es. Die Gurken im Glas, ausgeruht, gewürzt und auf dem Weg zum Supermarkt, wo sie im Regal stehen und auf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, warten. Wenn Sie noch ein wenig mehr über die Gurkenernte und den Erntehof in Dürrehofe erfahren wollen, dann bleiben Sie gern dran. Nach der nächsten Musik geht's weiter.
Smürek arbeitet auf Radio Potsdam.
Herzlich willkommen zurück. Sie sind wieder draußen mit mir in der Ernte, genauer in der Gurkenernte. Und ich bin nochmal verabredet mit dem Geschäftsführer der Agrargenossenschaft unter Spreewald EG, Herrn Uwe Schiebern.
Herr Schiebern, wie sind Sie eigentlich zur Gurke gekommen?
Zur Gurke? Na, zur Gurke kommt man im Spreewald als Kind. Also ich bin aus Straupitz und das gehörte alles mit dazu. Gurken, Möhren, Gemüseanbau, Kartoffeln und ich habe die Landwirtschaft inhaliert als Kind.
Und die Vorfahren auch, also die Eltern hatten
ja,
auch schon?
Ja, das geht über Generationen zurück. Also mein Opa hatte eine relativ große Wirtschaft. Der hatte 4 Pferde gehabt, also das war schon ein ordentlicher Hof und knapp 40 Hektar. Und mich hat das immer begeistert. Also wir haben das schon als Kinder gespielt und haben mit Traktoren gespielt und wer durfte LBG-Vorsitzender sein. Und das war immer so ein Kindheitstraum geworden und der hat sich dann noch umgesetzt. Und die Gurke, klar, die gehörte mit dazu. Meine Schwiegereltern, die haben einige Gurken angebaut und meine Frau, die hat dann vor der Schule, hat sie Gurken gelesen und also ist dann um 6:30 mit dem Bus zur Schule gefahren, hatte schon vorher Gurken gelesen und dafür hat sie dann immer 10% vom Umsatz gekriegt und hat sich auch von ihrem Vater immer die Abrechnung zeigen lassen.
Das stimmt,
hat schon gestimmt, aber ja, das ist so immer am Rande.
Was macht Ihnen am meisten Spaß hier an dem Job?
Das am meisten Spaß, diese Vielfalt und dass wir eben gestalten können und dass wir den ganzen Sachen nicht so ausgeliefert sind. Also den Sachen ausgeliefert, das ist Wetter, Preise, Politik und wir sind eben breit aufgestellt, haben viele Produkte und wir passen die Strategie auch ständig an. Wir haben zum Beispiel jetzt gesellschaftlich ist es gewünscht, dass der Ökolandbau forciert wird. Wir bewirtschaften 5.300 Hektar und haben jetzt zum Beispiel drei Unternehmen, wo wir jetzt in 2.200 Hektar Ökolandbau betreiben, nach den Richtlinien des Bioparks. Und wir haben von den 5.300 Hektar haben wir auch 2.600 Hektar in Umweltprogrammen. Also wir engagieren uns da ganz stark, weil es gesellschaftlich gewünscht wird. Und klar, es wird auch vergütet. Denn auch Umweltmaßnahmen müssen ja bezahlt werden. Das kostet uns Geld und es wird vergütet. Und also machen wir das. Aber wir stellen uns auch den Sachen. Zum Beispiel diese Regionalität hat stark zugenommen, auch jetzt im Zuge der eigentlich wollte ich nicht darüber reden, aber mit der Corona-Geschichte.
Einmal müssen wir es erwähnen.
Kann man ja einmal kurz. Aber es geht nur darum, die Leute kamen dann wirklich noch mehr zu uns. Unser Hofladen ist um 30-40% gewachsen. Wir haben neue Kunden bekommen und die Leute haben auch noch mehr Bezug bekommen zur Regionalität. Und wir schlachten jetzt, wir haben früher ein Rind im Monat geschlachtet. Jetzt verkaufen wir manchmal in der Woche 2, weil die Leute haben gesehen, das ist eine Top-Qualität. Wir machen, denke ich, auch einen fairen Preis. Und bei uns können die Leute eigentlich alles kaufen und die sehen, wo es produziert wird, wie es produziert wird. Wie gesagt, das Rindfleisch zum Grillen, die Kartoffel für einen Kartoffelsalat oder die Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl. Also wir haben auch ein eigenes Leinöl, wir bauen noch Lein an. Also das ist einfach eine Sache und das macht Spaß. Aber die Landwirtschaft an sich hat mir schon immer
Freude bereitet.
Ja, das war immer mein Ding mit dem Traktorfahren, die Felder bestellen, zu pflegen. Ja, manchmal hat man auch geflucht, wenn ich mit meinem Vater da und ich habe ihm das nicht alles recht gemacht, aber
im Grunde bin ich ihm dankbar, dass er so hart mit mir ins Gericht gegangen ist. Und ich habe da eben eine Menge gelernt und eben auch das Durchhaltevermögen habe ich von ihm gelernt. Mein Vater, der hat eben nie aufgegeben. Und als Kind habe ich das manchmal verflucht. Es wurde dunkel und es ging immer weiter und bis das Ziel erreicht war. Und vorher ging es eben nicht ins Bett. Und das hat man damals so nicht verstanden, aber das hat mir eben sehr viel weitergeholfen, wenn es Probleme gibt oder Arbeiten zu erledigen sind, die werden erledigt. Es gibt keine Frage. Es wird nicht vorher aufgehört.
Schöne Ausbildung fürs Leben, kann man dankbar sein. Und wahrscheinlich ist dann auch der Papa stolz auf das, was jetzt hier alles passiert.
Ja, der lebt leider nicht mehr, aber wie gesagt, ich bin ihm sehr dankbar für das, was er mir gegeben hat.
Aber ich merke, die Leidenschaft spricht aus Ihnen. Ist schön. Der ganze Agrarmarkt ist ja gewaltig in Bewegung. Bio, Klima, Lebensmittel aus sonst woher konkurrieren mit regionalen Lebensmitteln. Was nervt Sie gerade am meisten?
Was mich am meisten nervt, die Agrarmärkte, ich sag mal, den Sachen kann man sich stellen. Was mich nervt, ist Unverständnis von Seiten der Leute, die mit Landwirtschaft nicht so viel zu tun haben. Zum Teil auch Kontrollen, die meiner Ansicht nach überzogen wirken, wo wirklich realitätsfremd agiert wird und wo Forderungen aufgemacht werden, die eigentlich keine sind. Zum Beispiel, wenn ich mal die Rinderbehaltung betrachte, unsere Mutterkühe sind ganzjährig draußen. Die sind nie im Stall. Ich finde das eigentlich eine traumhafte Haltung, aber dann gibt es immer wieder Sachen, dass man sagt, oh, im Sommer müssten die Kühe ja Schatten haben. Gut, aber im Gegenzug, Bäume darf man nicht einkoppeln. Ja, dann kann
ich... Woher der Schatten? Ne?
Ja, woher der Schatten? Gut, denn im Stall sollen ja die Kühe auch nicht sein, ist auch klar, weil das ist ja auch nicht so artgerecht. Aber mir würde zu dem Thema nur einfallen, dass ich auf der Wiese einen Stall errichte, dass sie Schatten haben, aber dann sind sie auch wieder im Stall. Also manchmal kann man sich dem gar nicht... Und auch im Winter, die Kühe haben ja ein Fell und wir haben auch Rassen, die das gut abkönnen und die haben ja dann ein Winterfell. Wenn die ganze Zeit draußen sind, die kriegen wirklich ein Winterfell. Und damit kommen die auch mit tiefen Temperaturen zurecht. Und wenn die Kühe im Februar anfangen zu kalben, dann haben wir draußen im Schnee weniger Kälberverluste als im Stall. Warum? Natürliche Desinfektion ist der Frost. Die haben wirklich eine keimarme Umgebung, wenn die da kalben. Und die Kälber sind gesund. Und wenn die gleich säugen, kriegen sie ihr Kolostrum, kriegen die Inhaltsstoffe, kriegen die Abwehrstoffe übers Kolostrum von ihrer Mutter verabreicht. Und wir haben eine super Kälbergesundheit draußen. Und wenig Kälberverluste. Aber Leute fahren vorbei, oh, da kalbt eine Kuh im Schnee und wie das sein kann. Und das sind eben so Sachen, die rufen, und also die werden nicht verstanden. Und die rufen dann irgendwas hervor. Und das können wir gar nicht klären, das Problem. Weil sind wir, ehrlich gesagt, ein bisschen ratlos.
Verstehe. Also es ist im Großen und Ganzen, wie immer im Leben, viele Leute denken, sie wüssten was, aber sie wissen es vielleicht nicht, weil sie nicht die Hintergründe kennen. Ne? Insofern soll ja die Sendung auch ein bisschen dazu beitragen. Gehen wir mal nochmal zu den Gurken, die suggerieren, also es gibt ja auch Gurken, die werden verkauft und suggerieren, sie sind aus dem Spreewald, sind dann aber nur Spreewälder Art. Nervt das auch oder ist das, weil man tut ja dann so, als wäre man von hier, ist aber gar nicht.
Na, Spreewälder Art, da gibt es ja dann eben einen Rechtsstreit. Also es gibt ja diesen europäischen Markenschutz. Für die Spreewaldgurke, was auch richtig ist. Und das müssen mindestens 70% Spreewaldgurken im Glas sein. 30% können zugekauft werden. Zum Teil haben Konservenfabriken eine Selbstverpflichtung übernommen, dass sie sagen, 100% Spreewaldgurken sind im Glas. Aber wenn es eben knapp wird vom Ertrag her, dann wird das auch mal ausgeklammert und dann kommen eben doch 30% Zukaufsgurken ins Glas. Und das nervt schon, finde ich auch nicht richtig.
Wo kommen die so her, die Zukunftsgurken? Aus der ganzen Welt?
Na, wenn es gut läuft, kommen sie auch aus Bayern, aber wenn es ganz schlecht läuft, kommen sie auch aus Indien und Rumänien und von weiter her.
Das heißt, kann auch mal eine indische Gurke in meinem Kühlschrank sitzen?
Könnte sein, aber wie gesagt, wird von den Verarbeitern noch so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt und deswegen, klar, wenn man jetzt zu uns kommt, da ist es eben garantiert, die Gurken, die wir hier in den Kisten haben und in den Gläsern haben, das sind auch unsere Eigenmarke von den eingelegten Gurken, das sind ausschließlich Gurken von hier und das ist eigentlich eine ganz faire Sache.
Und die Spreewälder Art bezeichnet genau, dass sie aus dem Spreewald kommen?
Na, Spreewälder Art, also eigentlich gibt es nur die Spreewaldgurke.
Spreewaldgurke, ja.
Nee, die Spreewaldgurke, die bezeichnet eben diesen Markenschutz, GGA, und besagt, dass mindestens 70% der Gurken aus dem Spreewald stammen müssen.
Sie haben in der Genossenschaft auch gemischt blühende Gurkensorten. Können wir einmal kurz erklären, was das ist?
Na, Gemischblühende haben wir jetzt nicht mehr. Es gibt Parthenocarpe und Gemischblühende. Die Gemischblühenden, die wurden für saure Gurken verwendet, weil man der Meinung war oder weil sie eben von der Konsistenz fester sind. bei den sauren Gurken ist immer das Problem, dass die manchmal weich werden und deswegen hat man eben diese Gemischblüten angebaut. Aber das ist, Gurkenanbau ist schwierig, weil man braucht 2000 Arbeitskraftstunden pro Hektar. Und das ist ökonomisch eine ganz schwierige Geschichte, weil oftmals erlösen wir auch nicht das, was wir bräuchten. Und die Kosten sind immens gestiegen in den letzten 20 Jahren. Ich rede jetzt von den Lohnkosten. Und das kann man einfach am Markt nicht umsetzen. Und deswegen, die Mischblühnen haben einen geringen Ertrag. Der ist mindestens 30-40% geringer. Und dann die Gemischblühnen, wenn man die in ein paar Wochen erntet, dann werden die unförmig. Und auch wie im richtigen Leben, man sagt zwar, ach, naja, es ist egal, wie du aussiehst, aber trotzdem die Unförmigen, die werden oftmals so geächtet. Und die schmecken ja nicht schlechter. Ja. Aber so eine unförmige Gurke legt keiner ins Glas.
Komisch, ne? Ja, schade eigentlich. Also wir werben für die Unförmigen. Die schmecken genauso wie viel Gurken.
Aber dann sind sie gegessen.
Wie viel Gurken, Sie haben es eben schon mal gesagt oder angedeutet, wie viel ernten Sie hier pro Saison?
Na, wir ernten so um 700 Tonnen Gurken. Und
wenn man es in Gläser umrechnen würde.
Also das muss ja jetzt nicht stimmen, weil... Also ich kann,
unterschiedlich große Gläser.
Genau, ich rede mich mal gleich vorher raus. Also es können dann doch bis zu 2 Millionen Gläser werden.
2 Millionen Gläser.
Stimmt das?
Bestimmt. Aber es ist also auf alle Fälle... Okay. Wie gern essen Sie selber eigentlich Gurken?
Ja, Gurken esse ich in jeder Form. Also Gurkensalat, auch saure Gurken gern. Also in der Saison, jeden Tag.
Haben Sie eine Lieblingsgurke? Also dann im Gewürzbereich nachher?
Die Lieblingsgurke ist natürlich unsere Dürrenhofer Gurke, die wir selber einlegen lassen. Das macht die Firma Krügermann für uns. Wir liefern die Gurken dahin.
Aber welche Einlageform oder was schmeckt Ihnen am besten?
Das ist einfach die Gewürzgurke. Also ganz klassisch, ohne jegliche Zusätze, also ganz klassisch eingelegt mit Kräutern, mit Dill, mit Senfkörnern. Also das esse ich am liebsten. Also richtig traditionellen Gurkengeschmack aus dem Spreewald.
Eine Frage, die ich selbst beantworten könnte, weil ich ja hier bin, aber ich will nicht, dass ich sie beantworte, sondern dass Sie sie beantworten. Kann man ja auch mal herfahren? Kann man sich ja was angucken, was kaufen?
Ja, klar. Man kann gerne herfahren in unseren Hofladen. Man kann hier Mittag essen in unserer Hofküche. Wir haben ein super Essen. Also wir haben auch ein super Team. Die machen auch außergewöhnliche Sachen. Man kann uns zum Hoffest in jedem Jahr besuchen. Da sind 3.000-4.000 Leute auf dem Hof. Da zeigen wir, wie Landwirtschaft früher funktioniert hat. Seit ein paar Jahren machen wir auch ein Kartoffelfest. Und da dreht sich im September, das ist so im 2. Septemberwochenende, ich glaube, dieses Jahr wird es so am 10.11. sein, machen wir extra ein Kartoffelfest, wo wir alles um die Kartoffel zeigen. Da kann man dann selber Kartoffeln ernten. Im letzten Jahr haben die Leute 1,2 Kartoffeln wirklich selber gehackt, aufgesammelt und hatten Spaß dabei. Die Kinder sehen mal wirklich, wo kommt jetzt so eine Kartoffel her? Wie ist die gewachsen? Wir erklären das. Also feiern tun wir auch gerne und das ist, denke ich mal, ist auch sehenswert. Kann man auch nach Dürrenhofe kommen.
Eine Menge Informationen. Die meisten Menschen hören die Sendung wahrscheinlich jetzt beim Autofahren oder essen gerade Frühstück. Wo kriege ich denn das alles nochmal gesammelt? Wahrscheinlich im Netz, ne? Gibt es
Internetseite? Ja, heißt? www.der-dürrenhofer.de oder agrarhandel-dürrenhofer.de oder dürrenhofer-spargel.de. Also wenn man Dürrenhofer eingibt, dann stößt man schon gezwungenermaßen auf uns, ob man das will oder nicht.
Muss man durch. Also grundsätzlich helfe ich ja heute mit beim Arbeiten, aber ich bin ja eben auch nur heute da. Brauchen Sie sonst darüber hinaus nochmal Unterstützung? Und wenn ja, wo kann man sich informieren drüber?
Ja, also auf unserer Webseite auf alle Fälle, auch bei Facebook. Und wir suchen immer gute Leute, denn ein Betrieb und ein Team ist nur so gut, wie es die Leute sind. Und Top-Leute suchen wir immer. Wir bilden zwar selber aus, also so große Probleme haben wir nicht bei der Nachwuchsgewinnung. Also ich meine jetzt im arbeitstechnischen Bereich, wir bilden aus den Landwirt, den Tierwirt, Landmaschinenmechaniker, Bürokaufmann oder Kauffrau. Also in allen Bereichen bilden wir auch selber Leute aus, aber klar, wir stellen noch ein. Zurzeit suchen wir händering einen Bilanzbuchhalter oder Bilanzbuchhalterin oder divers. Das ist zurzeit das, was uns unter den Nägeln brennt. Auch ein Landmaschinenmechaniker wäre gut, weil wir haben sehr viel Arbeit und eigentlich fehlen immer 1-2 Mann in allen Branchen, also in allen Bereichen, noch beim Gemüse und ja.
Zum Schluss noch, was wünschen Sie sich für Ihre Produktion und die nächsten Jahre? Stellen Sie vor, ich wäre eine Fee, kann man sich nur schwer vorstellen, aber ich könnte jetzt einen Wunsch erfüllen.
Ja, ein oder mehrere, das ist jetzt...
Ein.
Das ist mir eigentlich ein bisschen wenig.
Ja, okay. Reicht man den kleinen Finger, ne?
Ja. Also ein Wunsch ist schwierig. Also wir wünschen uns faire Preise, wobei das schwierig ist. Ich hatte das vorhin schon mal so kurz erläutert. Ich will es mal so umreißen. Die Getreidepreise 1965 habe ich gesehen. Und da kostete eben eine Tonne Roggen 400 D-Mark. Rechnet man um, sind 200 Euro. Zurzeit kriegen wir für den Roggen 157 Euro. Also nicht mal so viel wie 1965.
Also faire Preise.
Faire Preise. Ich habe mir ein Auto gekauft im Januar, ein 65er Ford Mustang, also Baujahr 1965, zufällig das, genau das Gleiche. Und da habe ich mich interessiert, der kostet damals 3.000 Euro. Und der kostet jetzt das 20-fache und wir bekommen fürs Getreide nicht mal das, was wir 1965 erlöst hätten.
Ja, und das war's auch schon. Meine Sendung Smürek arbeitet in der Landwirtschaft ist vorbei. Diesmal als Gurkenerntehelfer auf dem Dürrenhofer, eine Marke von der Agrargenossenschaft Unterspreewald EG. Und das Ganze, und jetzt noch ein wichtiger Name, unterstützt vom Agrarmarketingverband des Landes Brandenburg Pro Agro. Ich fand Gurkenernten richtig klasse. Nun gut, ich gebe zu, es waren nur ein paar Stunden, wie es ist, wenn man es ein paar Tage macht. Das finde ich vielleicht nochmal in einem kleinen Selbsttest heraus. Aber das Schöne ist, man liegt so bäuchlings auf einer weichen Unterlage, schaut fast schon meditativ auf die Erde und wartet, bis die nächste pralle Gurke an einem vorbeifahren will. Und dann schnapp, abgepflückt. Ich fand es geistig sehr entspannt. Körperlich ist es sicher auf lange Sicht nochmal eine größere Herausforderung. Ich sage danke, dass ich es machen durfte und kann diesen Hof in Märkischer Heide nur für einen Besuch empfehlen. Guter Hofladen, gutes Essen und herrliche Landluft. Danke Ihnen, liebe Hörer, fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, vielleicht mit ein paar Gurken auf dem Teller. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Smürek arbeitet. Und da werde ich mal Mähdrescher fahren. Ich bin gespannt. Tschüss, einen schönen Sonntag. Bis bald auf Radio Potsdam.